Okay, wir sind wieder zurück im Studio bei Parallelwelt Palästina, heute mit der Q&A-Folge zur ersten Staffel, die wir euch in der letzten Folge angekündigt haben. Und wie immer mit im Studio ist Michael und auch meine Wenigkeit, Lena. Und wir haben eure Fragen gesammelt und es kam tatsächlich so einiges zusammen. Leider können wir natürlich in dieser Folge nicht alle Fragen mit einbeziehen, sonst würden wir wahrscheinlich unsere klassische Aufnahmezeit weit übersteigen. Also wenn es noch etwas gibt nach dieser Q&A-Folge, was unklar sein sollte, könnt ihr natürlich uns immer gerne über E-Mail und die sozialen Medien erreichen. Die Infos dafür gibt's wie immer in den Shownotes. Und bevor wir jetzt mit den Fragen beginnen, wollten Michael und ich eigentlich noch mal ein bisschen drüber reden, wie es eigentlich so gelaufen ist mit Staffel 1. Und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, oder? Wenn ich sage, wir sind eigentlich schon ziemlich zufrieden.
Ja, auf jeden Fall. Und wir kriegen sehr viele positive Rückmeldungen. Es ist klar, dass es ein Bedürfnis gab nach solchen informativen Beiträgen, wie wir hier machen. Und das hören wir immer wieder.
Ja, ich glaube, was ich auch krass fand, und das habe ich weil ich war letzte Woche oder die letzten zwei Wochen in England und da wussten natürlich viele von dem Projekt, weil das kam, als ich in England war. Und da haben natürlich viele nachgefragt, vor allem PalästinenserInnen, die gesagt haben, wie das angekommen ist und ob wir sehr viel negatives Feedback bekommen haben. Und dann habe ich schon gesagt, ich finde es sehr überraschend, weil A, wir haben nicht wirklich viel Backlash jetzt bekommen. Wir haben eher sehr viel positive Rückmeldungen bekommen.
Ja.
Und vor allem von Deutsch-PalästinenserInnen, was ich, glaube ich, nicht so erwartet habe, weil ich dachte, unsere Hörerschaft, ich weiß nicht, wie es dir geht, Michael, aber wo ich angefangen habe, dachte ich, ist eher so für Weißdeutsche oder für alle nicht-palästinensisch-Deutschen, die wenig drüber wissen.
Ja.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass so viele Deutsch-PalästinenserInnen sagen, hey krass, wir sehen uns gesehen das erste Mal in diesem Kontext. Das war schon, wir hatten, glaube ich, eine sehr bewegende Nachricht auf jeden Fall, die wir bekommen haben, wo jemand wirklich uns einen langen Text geschrieben hat, dass die Person ja sehr lange eigentlich nicht den Mut gehabt hat, irgendwas zu machen, weil es halt so unterdrückt wird in Deutschland. Das, glaube ich, hat uns beiden schon sehr viel Mut, glaube ich, nochmal, oder was heißt Mut? Auf jeden Fall sehr viel nochmal mehr Elan gegeben, das Projekt weiterzuführen.
Auf jeden Fall. Und ich bin auch positiv überrascht, dass es bisher wenig Backlash gab. Also irgendwie überrascht und auch gleichzeitig nicht überrascht, weil ich den Eindruck bekomme, dass so vehement und krass diese Shitstorms sind von den Israel-Fans in Deutschland, erlebe ich auch so auf lokaler Ebene sehr viel Feigheit von dieser Seite, dass die quasi gar nicht ins Gespräch kommen wollen und lieber etwas gar nicht ansprechen, wenn sie dagegen keine Totschlagargumente haben. Und ich glaube, gegen unser Projekt, ich meine, die werden bestimmt einiges nicht toll finden, was wir erzählen, aber ich glaube, es ist alles sehr fundiert und gut argumentiert. Ich glaube, an deren Stelle ist es vielleicht unklug, uns zu stark anzugreifen, weil das uns auch noch mehr Aufmerksamkeit gibt.
Ja, und ich glaube auch, also ich glaube, das Einzige, was vielleicht traurig ist, weil wir noch keinen Backlash bekommen haben, ist wahrscheinlich, weil wir noch nicht bekannt genug sind. Ich glaube, das kommt dann erst mit dem Fame, die absolute Diffamierung. Genau, aber jetzt hat, glaube ich, erstmal können wir ja starten mit der Q&A. Da hatten wir echt einige Fragen. Und die erste war gleich, gibt es Initiativen, die eine Zwei-Staaten-Lösung anstreben? Wenn ja, welche und wie sehen die aus? Und da werde ich jetzt erstmal anfangen. Also ich kenne persönlich niemanden, der die Zwei-Staaten-Lösung noch anstrebt oder von ihr überzeugt ist. Und darin beziehe ich sowohl Freunde und Bekannte mit ein, als auch, also die Aktivisten sind, als auch diejenigen, die in Thinktanks oder in Unis arbeiten, oder auch Bekannte, die ehemalige Botschafter in der Region waren. Und da sind sich eigentlich alle einig, dass es weder einen guten Plan dafür gibt, also für die Zwei-Staaten-Lösung, noch dass irgendein Plan gerade realistisch wäre. Natürlich gibt es noch sehr viele, ich würde einmal sagen, Überbleibsel der alten Friedensbewegung, die so ein bisschen Israel und die Besatzung als zwei verschiedene Dinge angesehen hat, wie ich würde sagen, J Street ist mir da auf Anhieb eingefallen, das ist eine bekannte liberal-zionistische Lobby, die sich für Frieden in Israel und Palästina ausspricht, wobei die Art von Frieden jetzt auch dahingestellt ist. Aber solche Organisationen lehnen dann meist Begriffe wie Apartheid ab, sehen Israel als demokratischen Staat an und auch als Staat, der so ein bisschen von seinem ursprünglichen Weg abgekommen ist. tatsächlich wurde ein sehr wegbereiteten Artikel zur One-State-Reality, also zur Realität der Ein-Staaten-Lösung, dieses Jahr in Foreign Affairs veröffentlicht. Inhaltlich war der Artikel für eigentlich alle jetzt nicht überraschend, also diejenigen, die mit dem Thema bewandert sind. Und er war auch nicht neu vom Inhalt her. Aber das, die Tatsache, dass er eben in Foreign Affairs veröffentlicht wurde, das offen von sehr bekannten Wissenschaftlern gesagt wurde, hey, wir haben eine Einstaaten-Realität und hey, es ist Apartheid in einem der bekanntesten Politmagazine weltweit. Das war für viele ein Zeichen dafür, dass sich etwas ändert. Und diese Idee der Zwei-Staaten-Lösung klingt erstmal einfach und logisch. Also wir haben zwei Staaten, zwei Länder für zwei Völker, eines für die PalästinenserInnen und eins für jüdische Israelis. Jetzt gibt es aber einige Probleme mit der Zwei-Staaten-Lösung. Also was man einmal bedenken muss, ist, dass die Zwei-Staaten-Lösung noch so nervig ist, aber für viele Länder instrumental sehr wichtiges Überbleibsel der Oslo-Abkommen sind. Über die haben wir ja ganz kurz in der letzten Folge über Jenin geredet. Und die Zwei-Staaten-Lösung wurde erst vorgebracht, als es schon den Staat Israel gab und man dem palästinensischen Wunsch nach Souveränität nachkommen wollte. Wie ehrlich man das damals gemeint hat, lasse ich jetzt hier auch mal dahingestellt. Das bedarf einer ganz eigenen Folge, aber das haben wir auch in der letzten Folge so ein bisschen aufgegriffen. Für viele Länder, und da gehört Deutschland eindeutig mit dazu, ist die Zwei-Staaten-Lösung und die Berufung darauf super, um von der eigentlichen Realität vor Ort abzulenken. Nämlich, dass es ein Apartheid-System ist und dass Israel auch nie einen palästinensischen Staat zulassen wird. Das heißt, solange Deutschland sich nicht mit der Realität vor Ort befasst, und das tut unsere Regierung wirklich mit vollem Eifer, muss es auch nicht anerkennen, dass seine Politik komplett veraltet und nicht lösungsfördernd ist. Sowieso ist es jetzt eigentlich unrealistisch, dass es die Zwei-Staaten-Lösung weiterhin gibt. Und ich glaube, da hat Michael auch noch einen Kommentar dazu zu sagen. Was ich jetzt erstmal sagen würde, ist auf jeden Fall wegen den Siedlungen. Also das ist das ganz offensichtlichste Symbol dafür. Israel baut unermüdlich illegale Siedlungen auf palästinensischem Land, unterstützt SiedlerInnen politisch, wirtschaftlich und auch juristisch. Das ganze Westjordanland ist durchzogen von einem Gewebe aus israelischen Straßen, israelischen Siedlungen und israelischen Soldaten, das allesamt illegal ist, die jedem, der zwei Augen im Kopf hat, erkennen lassen, dass es hier keine Zukunft für einen palästinensischen Staat gibt. Wir verlinken auch nochmal in den Shownotes eine interaktive Karte von B'Tselem, auf der man das Ganze einfach sehen kann. Und da will ich wirklich nochmal betonen, dass diese Karte, die wir zum Beispiel im Fernsehen sehen oder vielleicht auch auf dem Internet des Westjordanlands, das so ein uniformes Gebiet ist. Das stimmt einfach nicht. Also wirklich schaut euch diese Karte an. Es ist wirklich, es gibt sehr kleine palästinensischen Inseln der Autonomie dort, aber das meiste ist wirklich einfach von Israel kontrolliert, beziehungsweise eben auch durchzogen von Infrastruktur.
Man denkt vielleicht, und das glauben noch einige Leute vor Ort, also vor allem Israelis, dass noch erstrebenswert ist und möglich sein wird, einfach die Siedlungen abzubauen oder so ähnlich. Ich glaube, da muss man einfach erkennen, was das für ein Ding wäre. Also es sind inzwischen so über eine halbe Million, 600.000, 700.000 SiedlerInnen auf der Westbank. Und diese Frage, ob man die vielleicht nicht evakuieren kann für eine Zwei-Staaten-Lösung, schwebt sehr zentral seit den 90ern in der politischen Debatte. Was die Rechten dagegen gemacht haben, das könnte jetzt einige überraschen, aber dieser berühmte Abkopplungsplan, die Abkopplung vom Gazastreifen 2005, da war unter anderem die Logik dahinter, zu zeigen, dass ein Abbau der Siedlungen auf der Westbank unmöglich sein wird. Weil da hat man eine eigentlich winzige Menge, ein paar Tausend, glaube 8.000 vielleicht, noch weniger, vielleicht war es nur Hunderte, SiedlerInnen vom Gazastreifen evakuiert. Und das war ein massiver Einsatz, der praktisch das ganze Militär in Anspruch genommen hat. Die gewaltsame Proteste der Siedler dagegen hat das ganze Land lahmgelegt in dieser Zeit. Und seitdem wird daraus halt ein riesen Nationaltrauma aufgebaut von dieser Evakuierung. Also es ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Es gab halt Leute aus dem Umkreis von Premier Sharon, die das auch in Interviews später gesagt haben, dass es zeigen sollte, dass eine größere Evakuierung schlicht unmöglich ist. Wenn man allein betrachtet, was das für ein Riesenstück der israelischen Gesellschaft ist, das inzwischen im Westjordanland lebt, dann muss man feststellen, das ist nicht machbar. Man kann nicht diese ganze Leute evakuieren. Und deswegen hat auch die Zwei-Staaten-Lösung immer mehr, also die Leute, die das aufrechterhalten, sind immer mehr in die Richtung gegangen, die größte Siedlungsblöcke müssen an Israel annektiert werden und dagegen soll der palästinensische Staat halt andere Teile von Israel bekommen, die nicht bevölkert sind, was hauptsächlich Wüste ist, an der südlichen Grenze zur Westbank. Aber das würde, also wenn man sich die Landkarte einfach anguckt und sich überlegt, was das für einen Staat erzeugen würde, was für Grenzen, da muss man feststellen, dass das einfach keine machbare Sache ist.
Und ich finde, das setzt ja auch immer so ein bisschen voraus, dass es alles nur vorübergehend ist. Also, dass die Besatzung ist was Vorübergehendes und wir warten irgendwie jeden Tag darauf, dass die israelische Politik sich davon entfernt. Aber das ist ja auch einfach nicht wahr. Also, so eine Festhaltung an der Zwei-Staaten-Lösung setzt eben nicht nur das voraus mit der Siedlungspolitik, sondern auch, dass das Apartheid-System temporär ist. Und diese Strategie, dass es eben nicht so ist, sieht man ja auch unter anderem an den Budgetplänen des israelischen Staates, an den Reden und Ambitionen verschiedener Minister und Premierminister und eben auch an der fortschreitenden ethnischen Säuberung der PalästinenserInnen, sowohl innerhalb Israels, zum Beispiel in der Wüste, also Negev oder Nakab-Wüste mit den Beduinen, aber auch mit kleineren Dörfern wie, ich glaube, Susa heißt das eine, das in den Südhebron das in den südlich von Hebron gelegenen Gebieten ist, dass es immer wieder abgerissen wird.
Und ich glaube, man muss da sagen, die Positionierung des israelischen Staates, dass das Ganze temporär wäre, also das ist erstmal passé, also inzwischen behauptet das die Regierung nicht einmal mehr, aber das ist sehr neu, das erst in den letzten Monaten hat sich geändert. Und bis dahin hat die Regierung sich international so positioniert, dass das alles vorübergehend ist und das ist contested territory und man muss noch klären, wie man damit umgeht und so ein Scheiß. Und auch vor Gerichten, vor israelischen Gerichten immer wieder war das die Positionierung. Aber so die offene Positionierung aller rechten Parteien, jetzt nicht nur des rechten Randes, sondern auch Likud, angeblich Mitte-Rechts, aber ist eigentlich eine rechtsradikale Partei, die von Netanyahu, ist schon sehr lange sehr klar und ausdrücklich darauf ausgerichtet, dass es halt nichts Temporäres ist, sondern es wird davon gesprochen, dass die Westbank halt unzertrennlich zum Land unserer Vorväter gehört und so eine Sachen. Und das ist die eigentliche Haltung der israelischen Regierung und die hat nur so eine prinzipielle Haltung von, ne, eigentlich ist es vorübergehend, weil rechtlich alles andere schwierig wäre. Und man muss jetzt gucken, auch wie es aussieht, jetzt wo diese Positionierung sich geändert hat und ziemlich offen angesagt wird, dass das für immer ist. Und erst vor ein paar Wochen wurde im Grunde die Westbank halt stillschweigend annektiert. Also es wurde nicht gesagt, wir annektieren, aber es wurde gesagt, wir behandeln das jetzt einfach als Teil unseres Staatgebiets und setzen dort unsere Gesetze um und nicht ein getrenntes System unter militärischer Herrschaft. Aber ich glaube, jetzt um diese Frage zur Zwei-Staaten-Lösung abzurunden, wollte ich kurz noch was sagen zu dieser Sache von israelischer Seite. Also es war immer eigentlich der Kern der israelischen Friedensbewegung, dass man eine Zwei-Staaten-Lösung anstrebt. Meiner Wahrnehmung nach ist inzwischen viel weniger die Rede davon und überhaupt, also selbst so die Parteien, die früher zu diesem Friedenscamp angehört haben, die reden weniger von Frieden, also die reden eigentlich nicht mehr von Frieden. Das ist ein böses Wort geworden in der israelischen Politik. Aber viele, also ich glaube, mehr oder weniger die ganze israelische Linke, also nicht die radikale antizionistische Linke, aber alles andere, hält sich zumindest offiziell an die Zwei-Staaten-Lösung. Und selbst, was ich ziemlich krass finde und kritisierbar, selbst Teile der radikalen Linke, also die israelische kommunistische Partei, die Teil von der Front Chadash ist, die hält auch immer noch offiziell an der Zwei-Staaten-Lösung. Aber das mit der Begründung, und das hört man auch von anderen Organisationen in der israelischen, nicht-zionistischen Linken, in der radikalen Linken, mit der Begründung, dass von palästinensischer Seite immer noch daran gehalten wird und dass man immer noch mit Fatah und PLO und PA, was alles mehr oder weniger das Gleiche ist, dass man mit denen, also dass das die Repräsentation ist des palästinensischen Volkes und die noch an dieser Lösung hält. Also es ist gar nicht so eine einfache Sache zu sagen, das ist passé, aber im Laufe der letzten Jahren wächst die Erkenntnis, glaube ich, bei Israelis und bei Palästinensern, dass es halt nicht mehr wirklich machbar ist und deswegen werden die Stimmen stärker, die aktuelle Einstaatsrealität anzuerkennen, aber zu demokratisieren, weil das jetzt ein Staat ist mit zwei Rechtssystemen, ein Apartheidstaat, dass man das demokratisieren muss und in Gleichheit umwandeln muss. Und wenn wir aber jetzt ganz so ein Zoom-out machen von diesen ganzen aktuellen Fragen und Umsetzungsfragen, glaube ich, muss man einfach sehen, dass diese ganze Idee einer Teilung grundsätzlich eine Schwäche hat, indem sie halt die Ansprüche beider Nationalbewegungen nicht wirklich entspricht. Für israelische Nationalisten, für die israelische Rechte vor allem, aber nicht nur, ist es halt sehr schwierig zu sagen, also diese Teile vom Land gehören uns nicht und da werden wir nur mit Pass anreisen können. Also es sagen schon gerne manche so progressiven, säkulare Linkszionisten oder Liberalzionisten, die tun oft gern so, als wäre das Westjordanland ein separates Land. Also auch wirtschaftlich ist es schwierig. Das ist nicht etwas, was die zionistische Bewegung einfach aufgeben kann. Und in der Realität wird das in sehr vieler Hinsicht einfach schon als ein Land betrachtet. Und von palästinensischer Seite, soweit ich weiß, ist da eine also es geht nicht nur um diese prinzipielle Idee von ganz Palästina soll frei sein und wir sollten uns überall bewegen können, sondern auch ganz, ganz konkret geht es darum, dass sehr viele palästinensische Flüchtlinge aus den Gebieten vertrieben wurden, die jetzt Teil von sogenannten Israel Proper sind, also von den Teilen, die in jedem Zwei-Staaten-Lösungsabkommen Israel angehören würden. Und dann wäre ausgeschlossen, zumindest größtenteils, also das ist immer Teil auch der Verhandlungen, aber größtenteils wäre ausgeschlossen, dass sie einmal in die Gegend ihrer Herkunft ziehen könnten. Und damit bleibt halt ein Teil des Flüchtlingsproblems ungelöst. Und das ist für die palästinensische Seite ein Riesenproblem politisch einfach. Von daher ist diese Zwei-Staaten-Lösung von Anfang an etwas sehr Unbefriedigendes, wo sehr stark die Gefahr drin steckt, dass von beiden Seiten, zumindest von den Hardliners, noch dagegen agiert wird danach und dass es quasi kein stabiler Frieden erzeugen würde.
Aber das bringt mich gleich zur nächsten Frage, die wir bekommen haben, weil eigentlich wäre ja genau das der Punkt, wo eine Linke in Israel, und mit links in Israel ist ja nochmal anders wie bei links bei uns, aber eine Bewegung, die sich für diese Rechte aussprechen würden, die sollte es ja in dem Fall geben, um sich dafür einzusetzen. Allerdings ist die ja quasi nicht vorhanden. Und jetzt ist die Frage an dich, Michael, warum ist denn die Linke in Israel-Palästina quasi nicht vorhanden? Also vor allem nochmal mehr jetzt halt auch in Bezug auf Israel.
Mhm. Ja, eben, weil ich glaube, die Frage, die ursprünglich gestellt wurde, war, warum die Linke in Israel und Palästina quasi nicht vorhanden ist. Ich glaube, das kann man aber gar nicht zusammen beantworten, weil historisch sieht das sehr, sehr unterschiedlich aus. Also die Linke und also du hast schon gesagt, also links heißt in Israel in den letzten Jahrzehnten immer irgendwie für Frieden, gegen die Besatzung und so Sachen. Das hängt nicht unbedingt so mit Antikapitalismus zusammen, wie wir das in Europa kennen. Wenn man von einer tatsächlichen Linken spricht, die tatsächlich die ganze soziale Frage auch stellt und Systemfrage und so, war die historisch auf der palästinensischen Seite sehr stark vertreten bis Anfang 90er und hat eine sehr zentrale Rolle gespielt im Aufbau der Nationalbewegung. Soweit ich weiß, ist auch bis heute noch linke Strömungen noch viel stärker vertreten in der palästinensischen Politik als in der israelischen. Dazu kann ich aber auch nicht mega viel sagen, deswegen auch tatsächlich zu Israel. Und selbst da kann ich, glaube ich, keine komplette, vollständige, befriedigende Antwort geben, weil das eine komplexe Sache ist. Also wenn wir jetzt erstmal nicht vom Anfang anfangen, sondern eher auf die letzten paar Jahrzehnte gucken, hängt diese Sache, die wir gerade hatten mit der Zwei-Staaten-Lösung, sehr stark damit zusammen. Weil es gab eine Zeit lang eine sogenannte israelische Linke, dieses Friedenscamp, also vor allem in den 90ern. Die hat ein paar Premiere auch aufgestellt. Rabin, der ermordet wurde von einem Siedler, und später noch Barak. Barak war daran beteiligt, den letzten ernsthaften oder halbwegs ernsthaften Versuch, Friedensverhandlungen im Rahmen des Zwei-Staaten-Lösung zu machen. Es war um 2000 und der hat dann angesagt, dass es auf palästinensischer Seite keinen Partner gibt. Der hat behauptet, dass er den Palästinensern alles und mehr angeboten hat, als sie je gefordert haben und dass sie trotzdem Nein gesagt haben. Inzwischen haben wir noch sehr viele Infos von anderen Menschen, die da waren, auch von amerikanischer Seite, die angeblich vermitteln sollten zwischen den Seiten, und natürlich auch von Palästinensern, die daran beteiligt waren. Ich glaube, dazu zählt Hanan Ashrawi. Und alle außer Barak behaupten ganz deutlich, dass es die israelische Seite war, die diese Verhandlungen gekapert hat. Und ich würde sagen, Barak hat diese Aussage gemacht, dass die andere Seite daran schuld ist, um sich politisch zu schützen, weil er mit sehr großer Unterstützung dahingegangen ist. Aber ich glaube, der hat festgestellt, dass das, was nötig wäre, um tatsächlich so ein Abkommen zu erreichen, mehr wäre, was er als was er politisch leisten kann. Seitdem diese Aussage kam, ist das Glauben auf israelischer Seite in dem Friedensprozess komplett kollabiert. Und es ist ein Riesenrechtsruck seitdem und weg von dieser Friedensidee. Und wie gesagt, ist inzwischen das Wort Frieden kaum vertreten in israelischer Politik. Das ist wirklich so ein böses Wort geworden und lächerlich geworden. Wenn man aber doch nur kurz und grob aber auf die Geschichte guckt und doch auch diese Frage stellt, warum es nicht eine stärkere Linke überhaupt gibt, eine sozialistische Linke, also links in dem Sinne, wie wir das auch in Deutschland und in anderen Ländern kennen, ist das ein bisschen komplizierter. Ein Aspekt, und darauf kommen wir, glaube ich, noch gleich zu sprechen, ist die Stellung des Zionismus im britischen Empire vor der Staatsgründung und der Zusammenhang zwischen dem Zionismus als Bewegung mit dem britischen Empire und dann später die Zusammenarbeit mit Amerika, auch zu Zeiten des Kalten Kriegs. Und umgekehrt und in Verbindung auch damit die Stellung des Ostblocks zu Palästina, wo ein Punkt, den ich mal gelesen habe und mich sehr beeindruckt hat, ist, dass schon Ende 20er eine Entscheidung gefallen ist in der internationalen kommunistischen Bewegung, dass, weil zu der Zeit so der arabische Widerstand sich in Palästina gegen Großbritannien aufgelehnt hat, gab es eine Entscheidung, dass Kommunisten in der Region die arabische Nationalbewegung in der ganzen Region unterstützen sollte, was auch dazu geführt hat, dass man praktisch alle Juden aus der Führung der kommunistischen Partei in Palästina gereinigt hat. Zum Teil sind sie anscheinend nach Moskau eingeladen worden, um dort auch zum Teil ermordet zu werden. Alle, und es gab viele jüdische Kommunisten in den 20ern in Palästina, weil es damals noch eine sehr große Überschneidung gab zwischen Zionismus und Sozialismus. Und das hat, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail drauf eingehen, ich habe darüber im Buch gelesen, Revolutionary Jiddischland, das ich sehr empfehlen kann, da gibt es ein Kapitel dazu. Aber es hat zu einer sehr großen Kluft schon seit den Ende 20ern, Anfang 30ern geführt zwischen der jüdischen Bevölkerung in Palästina, noch vor der Staatsgründung und der linken Bewegung. Und die Zionisten haben auch die Kommunisten verfolgt in den Jahren, in Zusammenarbeit mit den Briten. Und also bis heute ist in der kommunistischen Partei in Israel, also im Staat Israel, die Mehrheit palästinensisch und nur ein kleiner Teil jüdisch. Und also diese ganze internationale linke Bewegung wird halt von jüdischen Israelis insgesamt sehr als suspekt angeguckt und als zu pro-palästinensisch. Was mich auch dazu bringt, was ich, glaube ich, auch sagen würde, ist, dass es halt grundsätzlich ein Problem gibt, weil wenn man wirklich Gleichheit anstrebt, dann kann man nicht die Unterdrückung der Palästinenser ignorieren. Aber gleichzeitig sind die jüdischen Israelis so stark eingebunden in diese Unterdrückung und alle gehen zur Armee und das ist so ein Teil der Nationalidentität, dass man einfach jetzt abgesehen von höheren Idealen, wenn man einfach die breite Bevölkerung der jüdischen Israelis ansprechen will, dann ist es hilfreich, wenn man nationalistisch und militaristisch auftritt und schädlich, wenn man antinationalistisch und antimilitaristisch auftritt. Deswegen sieht man auch, dass die Linkszionisten immer wieder Generäle als Anführer haben. Rabin war General, Barak war General. Selbst heute, es gibt noch ein Überbleibsel in dieser Meretz-Partei, da ist der Haupttyp ein ehemaliger Journalist, Horowitz, aber der hat einen General reingebracht, Yair Golan, der da auch rechtere Positionen vertritt, weil er halt so ein Militarist ist. Und das ist einfach ein sehr großes Problem. Und ich glaube, weil wir ja den Zionismus und den Staat Israel als koloniales Projekt verstehen, kann man das auch ein bisschen mit anderen kolonialen Projekten vergleichen. Das ist nicht so einzigartig, dass in so einer kolonialen Situation die Linke ein sehr großes Problem hat, in der, in der Siedlergesellschaft Fuß zu fassen, weil einfach das Bestreben nach Gleichheit unter den Menschen ihre Lebensgrundlage als Siedler untergraben würde, in Frage stellen würde. Ich glaube, das sind so die größte Punkte, die man ansprechen muss zu dieser Frage.
Und du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, dass wir dann noch über das britische Reich reden werden. Und das werde ich jetzt gerade machen. Da hatten wir eine Frage dazu, wie denn die Rolle Englands zur Zeit des britischen Mandats aussieht. aussah und wie wir heute Englands Beziehungen zu Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde sehen. Und da fange ich jetzt erstmal an mit der Rolle des britischen Reichs zur Zeit des britischen Mandats und da werde ich ein bisschen weiter ausholen. Also die britische Armee hat Jerusalem am Sonntag, den 9. Dezember 1917 besetzt und zog sich am 14. Mai 1948 erst wieder zurück. Und das war am Tag der Staatsgründung Israels. Während seiner kurzen Herrschaft in Palästina hielt größtenteils Großbritannien das Versprechen, dass sein Außenminister Arthur James Balfour 1917 in der nach ihm genannten Balfour-Deklaration gegeben hat. Nämlich, Zitat, die Errichtung einer nationalen Heimat für das jüdische Volk in Palästina zu fördern, Zitat Ende. So, die Balfour-Deklaration ist aus mehreren Gründen eine Ausgeburt des kolonialen Denkens des britischen Reichs. Erstens wurde sie, um es mit den Worten des verstorbenen palästinensisch-amerikanischen Akademikers Edward Said auszudrücken, von einer europäischen Macht erstellt, über ein nicht-europäisches Territorium, unter völliger Missachtung sowohl der Anwesenheit als auch der Wünsche der in diesem Territorium ansässigen einheimischen Mehrheit. Und da will ich jetzt auch noch dazu sagen, dass diese Balfour-Erklärung, also Balfour Declaration, wie sie auf Englisch heißt, ein Riesenthema ist, sowohl in Palästina als auch heute noch in England selbst. Also wenn man da zur Uni geht, was ich ja gemacht habe und dort unterrichtet, was ich auch gemacht habe, dann kommt man nicht an der Balfour Declaration vorbei, wohingegen ich mehr das Gefühl habe, dass es in Deutschland eigentlich nicht so ein Riesenthema ist und dieser Impact, also dieser Einfluss, den die Balfour-Erklärung eigentlich hatte auf das Ganze, wird auch nicht ganz so weiter darauf eingegangen. So im Wesentlichen versprach nämlich die Balfour-Erklärung Juden und Jüdinnen ein Land, in dem die Eingeborenen mehr als 90% der Bevölkerung ausmachten. Mit Eingeborenen meine ich jetzt hier die PalästinenserInnen. Zweitens war die Erklärung eines von drei widersprüchlichen Kriegsversprechen der Briten. Und es war eben Kriegsversprechen, man eben zum Zeit des Ersten Weltkriegs. Als es veröffentlicht wurde, hatte Großbritannien den Arabern bereits in der Hussein-McMahon-Korrespondenz von 1915 die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich versprochen. Die Briten versprachen den Franzosen außerdem in einem separaten Vertrag, dem sogenannten Sykes-Picot-Abkommen von 1916, dass der Großteil Palästinas unter internationaler Verwaltung stehen würde, während der Rest der Region nach dem Krieg zwischen den beiden Kolonialmächten aufgeteilt würde. Die Erklärung bedeutete jedoch, dass Palästina unter britischer Besatzung fallen würde und dass die dort lebenden palästinensischen Araber keine Unabhängigkeit erlangen würden. Schließlich führte die Erklärung einen Begriff ein, der bis dahin im Völkerrecht beispiellos war, und zwar den einer nationalen Heimat. Und die Verwendung des vagen Begriffs nationale Heimat für das jüdische Volk im Gegensatz zu Staat ließ die Bedeutung offen für Interpretationen. Also was genau meint man jetzt mit nationaler Heimat? Welche Verpflichtungen geht man damit ein? Während Großbritannien die nationale Heimat für jüdische Siedlerinnen mithalf aufzubauen, versäumte es, die Schlussklausel der Erklärung einzuhalten. Zitat, es darf nichts getan werden, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden Nichtjuden beeinträchtigen könnte. Zitat Ende. Und auch hier nochmal Notiz, es werden Palästinenser nicht erwähnt, auch Araber nicht erwähnt, sondern das sind Nichtjuden. Und was genau die bürgerlichen und religiösen Rechte sind, wird auch nicht spezifiziert. Also Großbritannien errichtete das Gerüst und hielt es 30 Jahre lang in Stand, am Anfang noch mit viel und später mit immer weniger Erfolg. Ohne Großbritannien hätte es kein Israel gegeben und auch keine Nakba, die ethnische Säuberung Palästinas, die wir bereits in den vergangenen Folgen behandelt haben. Und man muss auch dazu sagen, dass dieser ganze politische Zionismus und auch verschiedene andere Strömungen des Zionismus in Großbritannien oder damals dem Britischen Reich Ende des 19. Jahrhunderts seinen Ursprung gefunden haben. Ganz am Anfang der zionistischen Bewegung, also am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, fehlte der zionistischen Bewegung nämlich noch die Unterstützung der europäischen jüdischen Bevölkerung und auch eine Armee und auch das Geld, um bedeutenden Landstriche zum Zweck der Kolonisierung zu kaufen. Und tatsächlich haben die Zionisten in dem Britischen Reich einen perfekten Unterstützer gefunden, weil nämlich viele britische Politiker, und da war auch Arthur James Balfour dabei, glaubt nämlich, dass Juden die Welt regierten und damit auch dem britischen Reich dienlich sein könnten. Und das war eben, wie ich euch nochmal in Erinnerung rufen will, das war eben genau um die Zeit des Ersten Weltkriegs, wo das britische Reich nochmal mehr Unterstützung sich erhofft hat. Der palästinensische Widerstand musste sich daher mit dem britischen Reich und dem Zionismus auseinandersetzen. Von 1933 bis 1936 löste eine weitere Landverarmung aufgrund der Kolonialisierung die arabischen Revolten aus. Die Briten schlugen die Aufstände nieder, indem sie Taktiken anwandten, die Israel bis heute als Kollektivstrafe benutzt, zum Beispiel die Zerstörung palästinensischer Häuser, aber auch, dass man palästinensische Hausbesitzer oder eben Eigentümer dazu zwingt, ihre eigenen Wohnungen oder Häuser abzureißen.
Und dazu muss man vielleicht sagen, dass Israel teilweise auch noch britisches Mandatrecht weiterführt, offiziell. Also dass teilweise die Begründung für diese Maßnahmen noch britisches Recht sind.
Und auch osmanisches Recht. Also es geht, kommt auch noch mit dazu. Also das hat ja, das ist ja so eine ganze, wie nennt man das, wenn man so eine Decke hat?
Ein
so eine,
Flickteppich.
Ein Flickteppich, genau. Ein Flickteppich legaler Flicken, die sich eben Israel zusammengesammelt hat, um dann eben diese eigene Kolonialisierung unter anderem eben des Westjordanlands gängig zu machen oder zu institutionalisieren. Und während es aber eben schwierig ist zu sagen, dass eben alle schrecklichen Entwicklungen in Palästina heute auf die Balfour-Erklärung zurückzuführen sind, besteht aber wirklich kein Zweifel daran, dass das britische Mandat die Bedingungen dafür geschaffen hat, dass die jüdische Minderheit in Palästina die Überlegenheit erlangen und auf Kosten der PalästinenserInnen einen eigenen Staat aufbauen konnten. Und als die Briten 1947 dann beschlossen, ihr Mandat zu beenden und die Palästinafrage den Vereinten Nationen zu übertragen, verfügten die jüdischen SiedlerInnen bereits über eine Armee, die teilweise auch von den Briten ausgebildet worden war. Und da weiß ich noch, da habe ich in der ersten Folge drüber gesprochen, dass es einen bestimmten Armee, so einen Briten gab, der die ausgebildet hat. Und da ist mir damals nicht der Name eingefallen. Und das war Ord Wingate. Der ist ein sehr bekannter Offizier gewesen, der aus Indien gekommen ist, total natürlich antisemitisch war, aber pro-zionistisch war und hat die zionistischen Truppen ausgebildet mit all dem, was er in Indien eben gelernt hat. Und da auch nochmal Notiz am Rande. Palästina war natürlich nicht die einzige Kolonie, also Siedlerkolonie in dem Fall, aber nicht die einzige Kolonie. Und die Briten haben auch das angewandt, was sie auch woanders angewandt haben zum selben Zeitpunkt. Ja, und zu guter Letzt erlaubten die Briten auch den jüdischen Siedlern, selbstverwaltete Institutionen wie die Jewish Agency zu gründen, um sich auf einen Staat vorzubereiten, während das den PalästinenserInnen eben verboten war, was dann wiederum den Weg für die ethnische Säuberung von 1948 geebnet hat. Und wenn wir jetzt, das war jetzt eben der historische Abriss, aber wenn wir jetzt dazu kommen, wie jetzt die Beziehungen heute aussehen, da weiß ich ganz ehrlich nicht, wo ich anfangen soll. Einfach deshalb, weil man darüber eine ganze extra Folge machen könnte. Also die Beziehung ist natürlich eine Fortführung der engen Verbindung zwischen dem britischen Reich und den Zionisten. Und deshalb sieht man bis heute eigentlich eine enge politische, wirtschaftliche und auch militärische Zusammenarbeit. Englands Beziehung zur palästinensischen Autonomiebehörde ist natürlich viel schwieriger. Also die Palästinensische Autonomiebehörde, kurz gesagt PA, ist ein Regierungsorgan, das eben aus den Oslo-Abkommen in den 90ern entstanden ist und heute das Westjordanland mehr schlecht als recht regiert.
Und dazu vielleicht ein Hinweis auf unsere Special-Folge von vor ein paar Tagen mit Ramzi Kilani, wo wir ein bisschen weiter darauf eingegangen sind, wie es mit der PA ist.
Genau, und eben auf der Karte, die wir auch vorher erwähnt haben, da seht ihr nochmal, dass es eigentlich gar nicht möglich ist für die PA eben sehr weite Landstriche zu regieren, weil das eben von Israel schon regiert ist. Vor allem unter der jetzigen konservativen Regierung in England haben sich die Beziehungen zwischen der PA und England nochmal extrem verschlechtert. Also die BBC, der British Broadcasting Corporation, berichtet eben sehr einseitig, also es ist die ARD von England, die berichtet sehr einseitig und es werden im Parlament immer wieder Entwürfe eingerichtet, die die Arbeit pro-palästinensischer Aktivistinnen erschwert, auch an den Universitäten haben wir mit diesem Damoklesschwert eigentlich des israelbezogenen Antisemitismus Vorwurf zu kämpfen. Aber England ist halt wirklich auch, ja, so eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Land in Europa, wenn es zu palästinensischem Aktivismus kommt. Ich meine, das ist das, wo ich ausgebildet wurde und weiterhin werde. Und da bekommt man auf jeden Fall viel mit, dass da sehr viel passiert. Also wenn man manchmal das Gefühl hat, Deutschland schlafwandelt ein bisschen durch die Palästina-Frage, dann ist auf jeden Fall unter der englischen Bevölkerung und auch an den englischen Universitäten die Lage ganz anders. Also ich könnte nie zu Palästina in Deutschland forschen mit meinen Meinungen wohingegen ich in England einen israelischen Doktorvater und eine palästinensische Doktormutter habe. Und das war, ist nie ein Problem und wird auch da nicht, das ist einfach kein Thema da. Also das ist einfach gang und gäbe, würde ich jetzt halt nochmal so dazu sagen. Und genau, dann würde ich eigentlich schon zu den nächsten Fragen weitergehen. Und das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, was ich gerade gesagt habe. Was uns nämlich aufgefallen ist, ist, dass viele nicht nur historische oder politische Fragen hatten, sondern vor allem auch wissen wollten, wie man dann mit Anschuldigungen von Antisemitismus umgeht, wenn man sich für palästinensische Menschenrechte einsetzt. Und tatsächlich ist es so, dass ich eben letzte Woche bei der Jahreskonferenz von BRISMES war. Das ist also das große britische Forum für alle, die zum Nahen Osten in Großbritannien und auch außerhalb etwas machen. Und dort wurde in einem Panel, bei dem es um die IHRA-Definition von Antisemitismus ging, also das ist eine sehr umstrittene Definition, die oft benutzt wird, um Kritik an Israel zu unterdrücken, also auch in Deutschland wird die benutzt, vor allem auch über die Situation in Deutschland gesprochen wurde. Und das fand ich dann doch krass, weil man sich das mal vor Augen halten muss, dass ich in einem Raum saß mit wirklich den Top-WissenschaftlerInnen zu Israel und Palästina. Und der Großteil der Diskussion ging um Deutschland, nicht mal um England oder die Situation dort. Und allen war halt sehr klar, wie schwer es ist, als Palästinenserin hier zu leben oder auch irgendetwas ansatzweise pro-Palästinensisches zu sagen oder zu machen. Und deshalb glaube ich, dass es ganz gut ist, dass wir jetzt so ein paar Fragen dazu beantworten in dieser Folge. Und ich glaube, Michael, du hast da auf jeden Fall sehr viel zu sagen. Und da fangen wir an, ich würde sagen, mit dem Spruch Free Palestine, also befreit Palästina oder das freie Palästina, ob das antisemitisch ist. Und was da mit dem Spruch ist, from the river to the sea, also es wird ja oft abgekürzt, heißt voll ausgeladen, from the river to the sea, Palestine will be free, also vom Fluss Jordan bis hin zum bis zum Mittelmeer soll eben Palästina befreit werden. Sind diese Sprüche antisemitisch, Michael?
Nein, oder nicht per se. Ich glaube aber, es ist auch wichtig einzuordnen, warum das so gesagt wird und warum das so eingeordnet wird. So, es gibt erstmal eine politische Strategie international vom Staat Israel und von den damit verbundenen Organisationen seit den 70ern, glaube ich, einfach Palästina-Aktivismus und die palästinensische Bewegung international mit dem Vorwurf des Antisemitismus zu bekämpfen. Und ich glaube, manchmal steckt nicht mehr dahinter, als man haut das raus, was effektiv ist, weil man für Israel steht und das ganz wichtig findet. Vielleicht ein bisschen weniger zynisch würde ich sagen, wenn man wirklich glaubt, dass solche Sprüche antisemitisch sind, gibt es da vor allem zwei Gründe, warum Leute das so behaupten. Eins ist, man nimmt an, dass die Leute gegen Israel agieren, weil sie Israel als Repräsentation der Juden sehen. Also, dass man quasi Israel angreift, um die Juden zu erreichen. Eine andere Möglichkeit ist, man glaubt tatsächlich, dass der Staat Israel der einzige reale Schutz ist für jüdische Menschen weltweit, weswegen es im Endeffekt antijüdisch ist, wenn man gegen ihn irgendwas unternimmt. Ich glaube, ich habe das schon mal in einer unserer letzten regulären Folgen in Staffel 1 gesagt, dass ich so ein bisschen gerantet habe. Mhm. Wenn man das glaubt, wenn man wirklich glaubt, dass das Einzige, was jüdische Menschen auf der Welt schützt, ein jüdischer Ethno-Nationalstaat ist, heißt das im Endeffekt, dass man den Kampf gegen Antisemitismus in anderen Ländern für sinnlos hält. Dass man glaubt, dass es nie wirklich sicher und angenehm sein kann, für jüdische Menschen unter Nichtjuden zu leben. Das finde ich sehr problematisch, wenn man die Position hat. Und man muss auch einfach sehen, dass die Einordnung des Staates Israels als Schutzraum für Juden und Jüdinnen weltweit einfach eher ein Ideal ist als eine Realität. Und ich bin nicht der einzige jüdische Israeli, der es einfach unbearable fand, also einfach nicht auszuhalten fand, dort zu leben. Auch alle Leute in meiner sehr linken, säkularen Umgebung in Tel Aviv haben zumindest sich überlegt, ob und wohin sie ziehen wollen. Das war keine seltene Sache. Also viele können nicht weg, aber sehr, sehr viele wollen weg. Und das zeigen auch Umfragen, wenn sie stattfinden. Also muss man auch sagen, wenn die Begründung ist, dass Israel einen sicheren Hafen darstellt oder einen Schutzraum, wie es in Deutschland gern heißt, für jüdische Menschen, dann ist das auch fragwürdig. Und dazu kommt auch die Tatsache, dass nie in der Geschichte die Mehrheit der jüdischen Menschen auf der Welt im Staat Israel gelebt haben. Es ist immer eine Mehrheit im Ausland, obwohl Israel es sehr, sehr leicht macht für Leute mit irgendeinem jüdischen Background, einzuwandern. Die bekommen auch Unterstützung, die man sonst dort vom fast inexistenten Sozialstaat nicht bekommt. Ich finde es sehr fragwürdig anzunehmen, dass das wirklich so ein Schutzraum ist. Andererseits, wenn die Logik ist, dass alle Angriffe auf den Staat Israel Angriffe auf Juden sind, dann macht man selbst den Fehler, der, glaube ich, von allen im Prinzip als antisemitisch anerkannt wird, und zwar Israel und alle jüdische Menschen zu vermengen und zu sagen, jeder Angriff auf Israel ist ein Angriff auf alle jüdische Menschen, ist zu sagen, die sind tatsächlich voneinander untrennbar, und selbst ein Mensch, der einfach mit jüdischem Background irgendwo in der Welt geboren ist und nie im Staat Israel war und den Staat Israel nicht mal toll findet. Also entweder muss man sagen, naja, dann ist er kein richtiger Jude, weil er Israel nicht toll findet. Und das sagen auch Zionisten ganz offen. Also da hört man oft sowas wie selbsthassender Jude oder Jews in name only, ist so ein Spruch von jüdischen Rechten in Amerika und anderen hessischen Sprüchen. Und ich glaube, das alles ist einfach nicht wirklich zu vereinen mit einem echten Versuch, Antisemitismus zu bekämpfen. Das ist alles sehr problematisch, gelinde gesagt. Abgesehen von all dem, ne, ich habe jetzt versucht, ein bisschen zu kritisieren, wie dieses Denken funktioniert und was da schiefläuft, wenn man Antisemitismusvorwürfe bringt gegen diese Sprüche, ist das immer so ein bisschen ein Weggucken von dem eigentlichen Kontext, wo diese Sprüche herkommen und ihre eigentliche Geschichte und was eigentlich damit gemeint wird und was damit angestrebt wird. Letztes Ende sind diese Sprüche nur Ausdrücke von einer Bestrebung nach, also das sind einfach unterschiedliche Arten zu sagen, Palästina soll frei sein. Was soll das eigentlich bedeuten? Also in erster Reihe heißt das ein Ende der militärischen Besatzung natürlich. Man kann nicht frei sein unter militärischer Besatzung. Es heißt aber auch ein Ende der Apartheid. Also man kann nicht frei sein, wenn das Rechtssystem Leute nach Hintergrund unterdrückt und einschränkt. Und, big picture, ein Ende der Fremdherrschaft. Und das bezieht sich nicht nur auf den Staat Israel, sondern wie wir gerade hatten, auch auf das britische Mandat davor und auf das Osmanische Reich davor. Also die Bestrebung nach einem freien Palästina ist etwas älter. Ich will nicht behaupten, dass die palästinensische Nationalbewegung, wie wir sie heute kennen, schon im 19. Jahrhundert da war. Das ist nicht der Fall. Die hat sich im 20. Jahrhundert herausgebildet. Aber die grundsätzliche Bestrebung ist, ein freies Land zu haben, in dem die Leute, die dort herkommen, die dort geboren sind, deren Familien schon ewig da sind, normal leben können und nicht unterdrückt und verdrängt werden. Und da muss man sagen, ist einfach real der Staat Israel das, was im Weg steht in den letzten 70 etwas Jahren. Nun, viele von der pro-israelischen Seite würden behaupten, ja, aber Israel zu zerstören heißt, alle jüdische Israelis ins Meer zu werfen oder zu ermorden oder zu vertreiben. Und ich will auch gar nicht leugnen, dass es auch manche Leute in Palästina und anderswo gibt, die glauben, dass das mit dazugehören müsste. Aber, und das ist der wichtige Punkt, das ist nicht die einzige Auslegung und auch historisch nicht die einzige Absicht, die dahinter steckt, wenn man Free Palestine ruft oder From the River to the Sea, Palestine will be free. Sondern es gibt eine sehr lange und sehr zentrale und starke Tradition, die sagt, es geht nicht darum, irgendwen jetzt wieder zu vertreiben. Schluss mit Vertreibung. Es geht darum, dass alle Leute hier gleichberechtigt und in Frieden leben können. Und natürlich, wenn es Leute gibt, die es gar nicht akzeptieren können, dass sie nicht mehr ein Obermacht sind und dass sie nicht mehr Rechte haben als andere Menschen. Also wenn es Siedler gibt, die sagen, ich sterbe lieber oder ich gehe weg lieber, als hier in Gleichheit mit diesen Palästinensern zu leben. Natürlich können die nicht bleiben, aber das ist kein Grund, nicht in Gleichberechtigung und in Frieden zu leben und zu leugnen, dass das die Bestrebung ist, die hinter diesem Spruch sehr oft vielleicht auch meistens stand, ist einfach realitätsfern. Zu behaupten, dass es immer nur eine Vernichtungsfantasie ist, ist gerade in Deutschland oft einfach eine Projektion von der deutschen Geschichte auf anderen Regionen, wo eine ganz, ganz andere antikoloniale Geschichte hinter diesen Sachen steht. Israelische Rechte glauben oft wirklich, dass es halt unmöglich ist, in Freiheit und Frieden da zu leben. Also die glauben aus meiner Sicht, behaupten sie eigentlich, dass jüdische Menschen nur als Unterdrücker existieren können. Aber ich glaube, das ist auch eine Form verinnerlichten Judenhasses. Und was in Deutschland sehr merkwürdig ist, ist, dass so viele Leute, die sich als anti-antisemitisch verstehen und progressiv verstehen, denken, dass es wirklich irgendwie Sinn macht, zu behaupten, dass jüdische Israelis nur überhaupt leben können, wenn wir eine militärische Obermacht darstellen, die andere Menschen unterdrückt und verhindert, dass sie nach Freiheit und Gleichheit streben. Und dazu muss man auch sagen, also es wird gern bemängelt, dieses From the River to the Sea, weil es so das ganze Land einschließt und nicht nur ein Teil davon im Sinne der Zwei-Staaten-Lösung. Aber auf beiden Seiten, wie wir schon eigentlich vorhin hatten beim Thema Zwei-Staaten-Lösung, wird eigentlich Bezug aufs ganze Land genommen. Und die meisten Landkarten, die du auf israelischer Seite siehst, genau wie auf palästinensischer Seite, beziehen sich aufs ganze Land. Also die Idee, dass nur die palästinensische Seite irgendwie alles für sich beansprucht, ist einfach sinnlos. Beide Seiten sehen das Land als ein Land und die Frage ist nur, wie man miteinander zusammenlebt oder ob man damit miteinander zusammenlebt. Und hinter dem Spruch Free Palestine steckt prinzipiell nichts, was unbedingt anti-jüdisch gerichtet ist. Und was ich auch schon mal in der vorherigen Folge gesagt habe, aber ich glaube, auch wichtig ist für unsere ZuhörerInnen in Deutschland, also gerade weil Israel real kein wirklich sicherer Hafen ist für alle jüdische Menschen und immer unsicherer wird aus verschiedensten Gründen, finde ich es extrem wichtig, wenn es euch wirklich ans Herz liegt, Antisemitismus zu bekämpfen und dass jüdische Menschen einen sicheren Fleck auf dieser Erde haben, dann kümmert euch um eure eigene Umgebung und hört dann nicht auf die Zionisten, die sagen so, ja, die größte Bedrohung, die wir in Deutschland haben, ist, wenn Leute etwas gegen Israel sagen, weil das nichts mit der Lebensgrundlage von Menschen hier zu tun hat. Es gibt viel gefährlicheren Antisemitismus in Deutschland und es ist total absurd, dass man das immer betonen muss. Und ich glaube, das muss die Priorität sein in dem eigentlichen Kampf gegen eigentlichen Antisemitismus.
Das heißt, wie soll man, und das ist jetzt halt auch die letzte Frage, glaube ich, erstmal, wie soll man denn jetzt damit umgehen, wenn man sich für palästinensische Menschenrechte einsetzt und dann eben diesen Antisemitismusvorwurf bekommt? Ich glaube, damit zwei Fragen. Einmal, wie soll man damit umgehen? Und auch, hat Deutschland eine historische Verantwortung dazu? Und da würde ich erstmal kurz, glaube ich, was sagen aus meiner Sicht als deutsche Staatsbürgerin. Und zwar finde ich deshalb, dass Deutschland ist aus verschiedensten Gründen eine historische Verantwortung. Und ich will jetzt eigentlich nur mal aus dem Artikel 1 des Grundgesetzes zitieren, weil wir haben es ja schließlich. Und das besagt hat, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Ich glaube, das Grundgesetz sollten sich so einige PolitikerInnen nochmal durchlesen, weil steht schwarz auf weiß da drin. Weil wenn man dann nämlich gleichzeitig sieht, dass selbst Amnesty Deutschland, eine Menschenrechtsorganisation, die international unabhängig sich für Menschenrechte für alle einsetzen sollte, Probleme damit hat, den offiziellen Report über Apartheid in Deutschland vorzustellen und zu verbreiten, wenn man sieht, wie den Medien ohne Wenn und Aber ein pro-israelisches Narrativ übernommen wird, wie der deutsche Botschafter in Tel Aviv, Steffen Seibert, kritiklos die Behandlung der PalästinenserInnen durch Israel annimmt, dann frage ich mich halt als deutsche Staatsbürgerin schon, wieso es in einem Land wie Deutschland, das Land, das eines der schlimmsten Gräueltaten der Geschichte vollzogen hat, es hier nicht möglich ist, sich für Menschenrechte für alle einzusetzen. Und da persönlich sehe ich eben, dass Deutschland in einer historischen Verantwortung steht. Und ich glaube, das ist auch immer meine Antwort darauf, wenn Leute mich fragen, wieso ich mich als Deutsche dafür einsetze. Weil ich hatte tatsächlich einmal, eine meiner Professorinnen an meiner Uni, es war eine jüdisch-Israelin, und die hat gesagt, boah, du bist echt die coolste Deutsche, die ich je gesehen habe. Und dann dachte ich mir, ja, es war ich, weil ich so einen coolen Modegeschmack habe, oder? Und sie so, nee, und bei mir erstmal die Tränen ausgebrochen, und sie hat gesagt, nee, das ist, weil du einfach kein Blatt vom Mund nimmst, wenn es zu Israel gehört und so viele Leute Angst davor haben. Und dann habe ich aber gesagt, du, am Ende des Tages, wer bin ich, wenn ich irgendwas regional Spezifisches mache für den Nahen Osten und sonst irgendwas und dann mich nicht für Menschenrechte einsetze. Das ist A, feige, B, es hat nichts mit meiner Moral oder mit meinen Werten zu tun, und C, da kann ich abends nicht schlafen, wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse. Und am Ende des Tages habe ich glücklicherweise ein Dach über dem Kopf, eine Gesundheit und eine gesunde Familie um mich herum. Und dann sollte man sich doch dafür einsetzen, die es eben nicht so gut haben, und auf gar keinen Fall eben diese pro-israelische Narrative wiederholen. Aber genau, Michael, ich glaube, für dich ist auch nochmal, finde ich, eine sehr interessante Frage. Schließlich bist du jüdischer Israeli, ja, Teile deiner Familie sind eben diese Gräueltaten, die Deutschland vollzogen hat, im Holocaust, in der Shoah umgekommen. Wie siehst du Deutschland in einer historischen Verantwortung? Und dann eben als Frage danach geschoben, wie soll man jetzt halt mit Antisemitismusvorwürfen umgehen?
Ja, ich habe tatsächlich etwas Schwierigkeiten mit diesem Framing als kollektive nationale Verantwortung. Aber was unbedingt der Fall ist, ist, dass dieses Thema einfach sehr relevant bleibt und dass man es nicht umgehen kann oder soll und dass man wirklich ernst nehmen sollte, wie Deutschland historisch mit diesen Sachen zusammenhängt. Also nicht nur mit den Gräueltaten, die Deutschland direkt verantwortet an jüdischen Menschen in ganz Europa, sondern auch, wie Deutschland historisch mit Israel verstrickt ist und überhaupt sich einmischt in dieser Region und auch in anderen Regionen übrigens, wenn es um andere Regionen dann geht. Aber wenn es um diese Region geht, also wie Deutschland sich da einmischt immer wieder und was das für Effekte hat. Und wenn man sich darum Gedanken macht, wie der Holocaust mit der Entstehung Israels zusammenhängt, und darüber habe ich vor 2 Monaten für Jacobin was geschrieben, das werden wir auch in den Shownotes verlinken, das wird in Deutschland oft sehr komisch interpretiert, als wäre Israel einfach ein Resultat des Holocausts, was so nicht stimmt. Nicht so, dass der Staat Israel einfach irgendwie eine Weiterführung deutscher Geschichte ist und vielleicht so eine Art Happy End für Deutsche, die gerne sich ein Happy End imaginieren für diese unwiedergutmachbaren Gräueltaten und für den ganzen Verlust, den wir halt nie wieder gutmachen können an jüdischem Leben und Kultur und alles. Dann muss man verstehen, dass Deutschland halt mit dafür verantwortet, dass jüdische Menschen sich so bedroht gesehen haben, dass sie sich eines Projekts von ethnischer Säuberung angeschlossen haben und dass sie Siedler geworden sind und Unterdrücker geworden sind. Das heißt nicht, dass Deutsche das einfach alles unterstützen sollten, was dort passiert. Das ist noch lange keine Wiedergutmachung dafür, was Deutschland zu verantworten hat. Und jetzt aber, um eine Brücke zu schlagen zum Umgang mit Antisemitismusvorwürfen. Also wenn man das Thema ernst nimmt, dann muss man sich auch ernsthaft damit auseinandersetzen und nicht einfach diese oberflächliche und flache Behauptungen annehmen, die vom Staat Israel und von seinen Fans und Verbündeten so reproduziert werden und anerkennen, dass der Staat Israel diese Vorwürfe instrumentalisiert und auch unpassend anwendet. Deswegen darf man die nicht immer automatisch einfach als ernst nehmen, sondern man muss immer gucken, was da wirklich gesagt wird und was das wirklich für eine Haltung gegenüber jüdischen Menschen in der Welt so ausspricht. Und man muss auch verstehen, dass es selbst innerhalb der jüdischen Communities in der Welt eine große Kontroverse gibt darüber, wie man Antisemitismus versteht und dass es tatsächlich ein Lager gibt, das sagt, der Staat Israel ist notwendig für unsere Sicherheit, ergo ist alles, was dagegen geht, gegen uns alle gerichtet. Und es gibt aber auch eine andere, und das ist die linke Tradition, die sagt, nein, wir brauchen keinen Ethnonationalstaat, um in dieser Welt zu leben. Wir wollen als gleiche Menschen mit anderen unterdrückten Menschen für unser aller Befreiung kämpfen und wir lehnen diesen Staat ab. Und diese Tradition stellt das radikal in Frage, dass der Staat Israel in irgendeiner Form für alle jüdischen Menschen in der Welt stehen kann. Und man muss einfach verstehen, dass es nicht so einfach ist, als könnte man jeder Vorwurf, der irgendwie von einer jüdischen Person oder Organisation oder des sogenannten jüdischen Staates kommt, at face value nehmen. Also nehmen, als wäre das dann unbedingt das Richtige, wenn gesagt wird, das und das sei Antisemitismus. Man muss schon, wenn man diese Sache ernst nimmt, ein eigenes Verständnis dafür entwickeln. Und ich will damit auch gar nicht sagen, dass man gar nicht gucken soll wegen Antisemitismus in linken Kreisen oder auch in der Palästina-Bewegung. Natürlich kann Antisemitismus auch da auftauchen. Aber ich glaube, die beste Antwort auf Antisemitismusvorwürfen ist, den Antisemitismus so ernst nimmt, dass man dieses Wort nicht einfach für alles verwendet, was irgendwie für die konservativste, rechteste, nationalistischste Juden unangenehm ist, sondern dass man ein eigenes Verständnis dafür entwickelt und dann auch dagegen argumentieren kann, wenn diese Vorwürfe kommen.
Ich glaube, was ich auch noch sagen würde als Nicht-Jüdin, die sich eben für palästinensische Menschenrechte einsetzt und die natürlich den Vorwurf sehr oft hört, dass das Antisemitismus, vor allem erst seitdem ich in Deutschland aktiv bin, lustigerweise vor was eigentlich ziemlich rar bis nicht vorhanden, ist, dass es wird natürlich, wie wir schon mal ganz in der ersten Folge gesagt haben, es wird halt immer so dargestellt, als ob alles so kompliziert wäre. Es ist nicht kompliziert, es ist einfach nur komplex. Ja, es ist eigentlich ganz einfach, was passiert. Und das haben wir ja versucht, euch in der ersten Staffel auch zu erklären. So, und wenn ihr einmal da durchgekommen seid, dann versteht man auch, was los ist. Und dann bildet man Argumente. Und sobald man Argumente hat, dann kann man sich eigentlich auch wehren gegen so sehr, sehr lapide Vorwürfe des Antisemitismus, die halt wirklich, Und das ist eben das, was mich so wütend macht, diese, und Michael sicher auch, das sind halt richtige Vorwürfe des Antisemitismus dann komplett schwächen. Und die plötzlich in Statistiken alle zusammenkommen. Ja, und inzwischen ist es auch bei mir so, dass wenn eine Statistik rauskommt von Antisemitismusvorwürfen in Deutschland, ist meine erste Reaktion darauf, wie richtig ist es und wie viel israelbezogener Antisemitismus ist da drin. Und das finde ich extrem schade, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie viel wirklicher Antisemitismus jetzt halt in Deutschland gerade passiert, weil ich nicht weiß, was jetzt da zusammengewürfelt wird von der deutschen Regierung. Und okay, das ist jetzt aber nur zum Ausholen, aber dann gibt es auch eben die Leute, die kann ich die ernst nehmen, soll ich mit denen diskutieren oder nicht? Und bei manchen Leuten, die, wo du merkst, die wollen gar nicht mit dir gerade reden, sondern die wollen einfach nur ihren Antisemitismus vor ihren Kopf werfen, mit solchen Leuten würde ich gar nicht diskutieren, weil ich mir da immer denke, habe ich die Abwägung, könnte ich die Energie gerade dazu nutzen, Netflix zu schauen und mir Bridgerton anzuschauen und Schokolade dabei zu essen, oder sollte ich gerade mit diesen Leuten diskutieren? Und wenn die Antwort ist, nee, es ist gerade auf jeden Fall absolute Energieverschwendung, dann denke ich mir, dann wähle ich lieber Netflix. Wenn es aber ist, hey, die Person weiß es einfach nur nicht und ist wirklich an einer sehr, sag ich mal, ruhigen Konversation daran interessiert, sich mit dir auseinanderzusetzen, dann macht es und dann geht darauf ein. Das ist eher so mein persönlicher Ratschlag. Aber man muss auch, like, choose your battles, heißt es auf Englisch, ja, wähle den Kampf, den du dir heute annimmst. Und manchmal ist es auch besser, einfach was für sein eigenes Seelenwohl zu tun und so einem Kampf aus dem Weg zu gehen. Das ist jetzt aber meine eigene Einschätzung.
Voll, und ich glaube, viele dieser Angriffe sind so, dass wenn man die einfach ignoriert, dann hört es auch auf. Also die ja. Leute, also wenn man aber zeigt, dass man dafür offen ist, so diese Vorwürfe ernst zu nehmen, dann kann es auch also Vorwürfe, die nicht ernst zu nehmen sind, aber wenn man auf die eingeht, dann kann es auch schlimmer werden. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man einfach nicht mit jedem im Netz über alles diskutieren muss, weil es sehr viele Leute sehr abstruse Meinungen da mitbringen. Ich wollte aber, weil du auch diesen Begriff israelbezogener Antisemitismus erwähnt hast, also erstmal ist dieser Begriff ein sehr deutscher Begriff. Ich kenne keine direkte Entsprechung in Englisch. Also, ne, also die größte jüdische Community sind in den USA und Großbritannien. Daher kommt auch sehr viel Diskurs und Schreiben und Analyse zu diesen Themen. Und da ist kein Begriff, der genauso funktioniert wie israelbezogener Antisemitismus. Ich glaube, das ist wichtig zu merken. Was aber, und eben, wenn von israelbezogenem Antisemitismus in Deutschland geredet wird, ist meistens gemeint einfach, dass jemand irgendwas gegen Israel gesagt hat. Ich glaube, es ist aber wichtig, bei aller Skepsis dem gegenüber nicht zu leugnen und nicht zu verkennen, dass auch tatsächlich eine kleine Menge Neonazis gibt, die tatsächlich einfach ganz alten, ganz klaren Antisemitismus auf Israel anwenden. Also schon Antisemitismus einfach auf Israel beziehen. Aber meistens ist das nicht damit gemeint, wenn von Israel bezogenem Antisemitismus geredet wird in Deutschland. Und man muss da einfach differenzieren und genau gucken, weil so die herrschende Meinung, die auch in vielen Institutionen umgesetzt wird, in solchen Reports und so, ist eine, die per se jede Aktion gegen den Staat Israel unter Verdacht hält oder automatisch auch verurteilt. Und zu guter Letzt wollte ich auch vielleicht noch sagen, also eine Perspektive, die mir, glaube ich, wichtig ist, auch sichtbar zu machen, die ich vielleicht in dieser Diskussion gerade gar nicht so klar gemacht habe. Ich glaube, oft denken Leute, die es ziemlich gut meinen in Deutschland, dass was man von hier aus Israelis antun kann, ist einfach so, sie vor aller Kritik und vor allem Druck von außen zu schützen, damit die das irgendwie unter sich klären können. Und mir ist ganz wichtig zu betonen, dass man mit diesen Angriffen auf jede Kritik einfach nicht im Sinne aller jüdischen Israelis agiert, sondern im Sinne der Rechten agiert, der Nationalisten, die sagen, die Welt hat gar nichts zu sagen, wir machen, was wir wollen hier. Aber in einer Situation, in der nur ein Teil der Bevölkerung überhaupt das Mitspracherecht hat, und damit meine ich, dass die besetzte Palästinenser in Westjordanland und Gaza gar keine demokratische Mitsprache haben, ist es undenkbar, dass daraus ohne weiteres ein gerechtes Ergebnis rauskommt. Und die aktuelle Lage und der aktuelle Umgang vom Staat Israel mit diesen Sachen ist nicht mal für jüdische Israelis gut. Alle Ressourcen werden im Militär und Unterdrückung eingepumpt. Für so grundsätzliche Sachen, die Menschen brauchen, ist nichts übrig. Und es wird immer wieder gekürzt mit dieser Begründung. Und es ist sowieso nicht so, dass die Sachen dort im Vakuum passieren, ohne Eingriffe von außen. Es wird ständig mitgemischt von der Bundesrepublik Deutschland, von USA, von sehr vielen Staaten wird mitgemischt. Und die Idee, dass man einfach dadurch, dass man irgendwie politische Aktivität dazu bekämpft in Deutschland, dass man ist dadurch ermöglicht, dass die Leute dort es irgendwie unter sich klären müssen, ist einfach illusorisch. Also wir sind überall, also in Deutschland und in vielen Ländern sind wir einfach mit verwickelt in den Sachen, die dort passieren, und wir müssen damit umgehen. Wir können nicht einfach sagen, so, nee, wir halten uns da zurück, weil wir woanders sind. Wenn man nicht wirklich glaubt, dass es das Beste für Menschen ist, in ewigem Krieg zu leben, wie so ein Netanjahu verspricht, dann muss man auch was dagegen tun, und das ist auch im Sinne der jüdischen Israelis, selbst wenn viele davon gerade so verfangen sind in dieser Haltung, dass sie es selbst nicht so sehen würden.
Ja, da ist mir eigentlich nochmal zum Abschluss der Frage auch eingefallen. Ich glaube, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir die Jerusalem Declaration of Antisemitism verlinken. Das war sozusagen die Antwort auf die IHRA-Definition, die wir am Anfang genannt haben. Und da sind auch sehr bekannte jüdische WissenschaftlerInnen, die in Jerusalem wirklich zusammengekommen sind und eine neue Definition eben machen wollten, die mit der man arbeiten kann und die verständnisvoll ist. Und die gibt es auch auf Deutsch unter anderem, sehe ich jetzt gerade sogar. Und da ist auch mein ehemaliger Professor ist mit dabei und andere sehr bekannte Leute wie Neve Gordon, Sarah Roy, die in dem Feld sehr bekannt sind und sehr viele Sachen publiziert haben. Und die würde ich euch vielleicht noch empfehlen, damit man sich auch, so schön es ist, man dass man sich richtig einreihen will, aber es gehört auch dazu, dass man wirklich weiß, was heißt denn jetzt genau Antisemitismus. Verlinke ich auch noch mal in den Shownotes.
Obwohl ich würde da aber auch sagen, es ist überhaupt ein bisschen kritisch zu sehen, das mit den Definitionen. Also es gab bis in den 70ern keine Frage, was ist Antisemitismus? Das war ziemlich verständlich. Und diese Politik mit Definitionen und so, das ist auch einfach ein Auswuchs davon, dass der Staat Israel angefangen hat zu sagen, das und das ist antisemitisch, wo sonst keiner darauf gekommen wäre. Da merkt man auch, dass es halt in anderen Feldern, also wird gar nicht so viel auf Definition gesetzt. Also wer kämpft politisch um eine Definition des Rassismus? Also das ist, also diese Frage der Definition ist umkämpft, gerade wegen der Israel-Frage und nicht, weil es irgendwie sonst schwer war, Antisemitismus zu verstehen. Dazu kann ich empfehlen, Anthony Lerman zu suchen. Ich kann vielleicht auch einen Link in die Shownotes packen. Ein jüdischer, britischer Aktivist und Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt und neulich ein Buch dazu publiziert hat und viele Interviews gibt. Also es lohnt sich da auch zu gucken, wie das überhaupt zustande kommt, dass so viel um Definitionen kämpft wird. Nichtsdestotrotz ist es halt lohnenswert, die Jerusalem Declaration zu lesen, weil sie relativ kurz ist und weil sie direkt eine Antwort ist auf diese IHRA und so ein Gegengewicht. Und das auch übrigens nicht die einzige, aber eine, die ich sehr gut finde.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir die Fragerunde geklärt fürs Erste. Und ich glaube, wir wollen noch so ein bisschen euch einen Ausblick geben, was wir denn jetzt dafür noch vorhaben. Also wir haben jetzt Staffel 1 wirklich offiziell beendet. Es wird immer mal wieder Specials geben, wie ihr eben letzte Woche jetzt gehört habt über Jenin. Da war Ramzi Kilani mit bei uns im Studio. Und ansonsten haben wir auf jeden Fall noch vor, eine Folge über Kahanismus zu machen. Und was haben wir sonst noch vor? Ja, einfach Specials, wenn irgendwas hochkommt und so weiter.
Und da könnt ihr uns auch gerne mal anschreiben, wenn ihr denkt, boah, irgendwas Aktuelles, dazu muss man was sagen. Vielleicht haben wir dann auch Zeit und Lust. Aber ansonsten wollen wir, wie wir mit Staffel 1 gemacht haben, nach und nach die Folgen von Staffel 2 aufzunehmen, also wie wir es so hinbekommen. Das kann auch eine Weile dauern. Und dann alles veröffentlichen, wenn die Staffel fertig ist, weil unsere normalen Folgen in den Staffeln sind so gedacht, dass das eher so allgemeine, grundsätzliche Sachen sind und nicht so aktuelles. Und die Specials kommen dann immer wieder mal, wenn wir auf etwas Aktuelles reagieren wollen oder irgendwas
reinwerfen müssen. Genau, und wie immer, also wenn ihr PalästinenserInnen seid und ihr gerne beim Podcast mitmachen wollt, wenn ihr bei einer Folge dabei sein wollt, wenn ihr ein Thema habt, das euch am Herzen liegt, wenn es eure Eltern sind oder Onkels und Tanten, die Deutsch sprechen und gerne was sagen wollen, dann sind natürlich auch sehr herzlich eingeladen. Und da könnt ihr uns wie immer über E-Mail, Insta oder Twitter erreichen. Wie immer gibt es alles in den Shownotes. Und dann würde ich die Folge abschließen und würde mich bei euch bedanken. Es war wirklich eine wunderbare Staffel 1. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Und wir haben ja seit letzter Woche jetzt auch 10.000 Downloads schon. Jetzt sind wir schon wieder längst drüber. Und das hat uns beide sehr gefreut. Ja, ich glaube, wir waren dann doch überrascht, wie sehr es eingeschlagen hat. Ja. Aber jetzt, wo ich uns selber zuhöre, wir sind einfach ultra schlau. Und im Gegensatz zur Tagesschau ist halt das Niveau hier sehr viel höher.
Naja, die Standards sind in Deutschland zu dem Thema leider nicht so hoch. Ja, da können wir leicht glänzen.
Ich glaube, wir hätten auch 10 Folgen über Hummus machen können und es wäre trotzdem noch schlauer gewesen als alles, was die Tagesschau und die Zeit jemals zu diesem Thema zusammen publiziert hat. Also von daher war das Niveau vielleicht, der Stand aber von Anfang an sehr niedrig, das hat es uns sehr leicht gemacht. Okay, jetzt wieder weg mit der Arroganz. Wir sagen Tschüss, wir freuen uns, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid und bis dahin, arrivederci.
Ciao, danke.